Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Sabine Haag, zum ersten Mal in unserer Mittagssendung heute, Professorin für Soziologie an der TU Berlin, Geschlechterforscherin versiert in feministischer Erkenntnistheorie. Guten Tag, Frau Haag.
Guten Tag.
Was sagen Sie denn aus feministischer Perspektive dazu, dass sich keine Frau unter den Anwärterinnen für den neuen CDU-Vorsitz findet?
Ja, noch ist es ja nicht zu Ende entschieden, aber ich würde dennoch sagen, am Ende entscheidend ist vielmehr die politische, die inhaltliche Position. Und da wäre mir wichtiger, dass die CDU sich endlich für Parität ausspricht, als zwingend eine Frau auf das Schild
auf diesem Vorsitzendenposten, verstehe. Wir werden das gleich eingehender noch besprechen. Das ist natürlich eines der Themen dieses Tages und damit auch dieser Mittagsstunde. Aber wir sind auch in Thüringen gedanklich, da tut sich ja auch einiges. Da geht es doch um eine Frau, um Christine Lieberknecht, nämlich von der CDU. Die Frage ist, ob sie Übergangschefin dort wird. Wer wird neuer CDU-Vorsitzender? Und das wird wohl wahrscheinlich ein Mann-Vorsitzender. Vielleicht Norbert Röttgen, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag. Der hat heute Morgen seine Kandidatur für die Nachfolge von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer ja angemeldet. Also seinen Hut in den Ring geworfen. Frau Haag, was meinen Sie? Hat er Chancen?
Ich glaube schon. Er hat ja jetzt in den vergangenen Monaten im letzten Jahr auch sehr vehement an einem politischen Comeback, will ich das mal nennen, gearbeitet. Dass er jetzt die Chance bekommen würde, für den Vorsitz zu kandidieren, konnte er sicherlich nicht absehen, nachdem vor einem Jahr Kramp-Karrenbauer gewählt worden war. Aber noch ist ja ohnehin nichts entschieden, noch ist nicht entschieden, wer am Ende alles antreten wird. Neben den dreien, die bislang gehandelt worden sind, ob die tatsächlich alle drei antreten werden. Und dann auch Herr Röttgen, alle vier aus der CDU Nordrhein-Westfalen. Das wird sicherlich nicht im Sinne anderer Landesverbände der CDU sein.
Also da wird es in der Tat eine nordrhein-westfälische Ballung hier. Und Sie haben natürlich recht, Röttgen ist der Einzige, der seine Kandidatur jetzt wirklich bekannt gemacht hat. Die anderen werden erst nur gehandelt, sind voraussichtliche Bewerber. Friedrich Merz, Armin Laschet, Jens Spahn, wie gesagt, alle aus NRW, alles Männer. Ich finde schon schade, dass die Frauen jetzt plötzlich hier so unsichtbar sind.
Ja, also das ist vielleicht aber auch nicht verwunderlich, weil wir uns vielleicht zu sehr daran gewöhnt haben, die CDU jetzt als eine Partei der Frauen zu sehen, nach den langen Jahren des Vorsitzes von Angela Merkel und ihren langen, langen Jahren der Kanzlerschaft und dem Übergang dann zunächst im Vorsitz zu Annegret Kramp-Karrenbauer. In Tat und Wahrheit hat die CDU ja durchaus ein Frauenproblem auf allen Rängen unterhalb der Führung und unterhalb der Kanzlerschaft.
Im Bundestag zum Beispiel, ja. Nur 20% der Abgeordneten der Unionsfraktion sind Frauen. In der Tat, zu wenige.
Genau. Und das ist ja auch zurückgegangen in der letzten Legislatur. Wir haben keine CDU-Ministerpräsidentin mehr, seit Annegret Kramp-Karrenbauer eben in die Bundespolitik gewechselt ist.
Aber immerhin eine CDU-Vorsitzende in einem Bundesland, nämlich Julia Klöckner in Rheinland-Pfalz.
Stimmt. Die selbst kürzlich im Interview gesagt hat, dass sie dahin gekommen ist, verdankt sie dem Quorum für die Frauen in der CDU. Die CDU, eine Partei, die sich immer gegen Quoten, starre, feste Quoten gestellt hat. Ich hatte das Vergnügen und die Ehre, in der vergangenen Woche eine Veranstaltung mit Rita Süssmuth bestreiten zu dürfen. Und da hat sie nochmal gesagt, sie selbst hat sich ja auch lange gegen Quoten gewehrt. Es war nicht ihre politische Position. Sie hat sich in den langen Jahren ihres politischen Lebens vom Gegenteil überzeugen lassen, dass es ohne nicht geht. Ja. Und wir jetzt noch einen Satz viel weiter gehen müssen, nämlich Parität. Und dazu muss die CDU sich hinbewegen.
Die Bundesvorsitzende der Frauenunion, Annette Wiedmann-Mautz, aber die fordert diese festen Quoten auch, um da nochmal einen Blick hinzuwerfen auf die Quoten. Wir hören sie mal.
Wir sind auch noch lange nicht da in der CDU, wo wir sein wollen. Wir brauchen mehr Ministerpräsidentinnen, wir brauchen mehr Fraktionsvorsitzende weiblich in den Ländern. Baden-Württemberg tritt im nächsten Jahr mit einer weiblichen Spitzenkandidatin an. Deshalb ja, wir brauchen auch mehr Frauen, die dann in den Entscheidungen entscheidenden Momenten in der Reihe stehen.
Also dann ist vielleicht die Quote doch das Mittel der Wahl.
Ja, also genau, wenn man jetzt nur darauf schaut, wieso trauen sich die Frauen nicht, dann ist man ganz schnell wieder dabei, die Frauen trauen sich nicht, die trauen es sich nicht zu. Aber es sind eben auch zu wenig Frauen in die Position gebracht worden, dass sie jetzt berechtigterweise vielleicht oder vielleicht auch mit berechtigter Aussicht auf Erfolg in die Position gehen würden. Man hört aber auch aus der CDU nichts sozusagen Proaktives. Ja, wir könnten mal überlegen, welche Frauen kämen denn
in Frage.
In Frage. Das habe ich zumindest bisher noch nichts darüber vernommen.
Also mehr Direktkandidatinnen, familienfreundlichere Sitzungszeiten vielleicht auch, mehr Kreisvorsitzende und eben diese paritätischen Listen. Mhm. Das wäre wahrscheinlich dann der nächste Schritt, der dringend strukturell angegangen werden müsste.
Genau, genau. Ja? Die Kanzlerin selbst sagt ja seit einer Weile immer wieder den Satz, etwa Parität scheint mir logisch. Sie hat vor gut anderthalb Jahren zum Festakt von 100 Jahren Frauenwahlrecht im Historischen Museum hier in Berlin gesagt, unterhalb von Parität in allen gesellschaftlichen Bereichen geht es nicht. Das ist ein großartiger Satz, dem müssen jetzt auch die Taten und die richtigen politischen Instrumente folgen.
Okay, aber einen Punkt habe ich doch auch noch, bevor solche Dinge sozusagen erst noch erfolgen müssen, nämlich die Solidarität untereinander, unter den Frauen. Die könnte ad hoc jetzt schon verbessert werden, indem alle Frauen sich dazu irgendwie bekennen, dass sie solidarisch sind. Dazu braucht es keinen Strukturwandel, sondern sozusagen einen mentalen Wandel. Wundert mich immer, Sie sind ja eben Geschlechterforscherin, warum diese Solidarität unter den Frauen oftmals so schlecht ist.
Naja, ich meine, da unterstellt man natürlich immer sofort, dass Geschlecht alleine schon gewissermaßen ein politisches Programm ist. Das ist es natürlich nicht. Und selbst innerhalb einer Partei wie der CDU verfolgen Frauen unterschiedliche politische Interessen und politische Agenden. Also wie überall muss auch zwischen Frauen Solidarität gestiftet werden und ist nicht per se gegeben. Und ein weiteres Hindernis ist vielleicht, Frauen sind historisch nicht im öffentlichen Raum verortet worden, sondern im privaten. Und damit geht einher, dass ihnen auch eine öffentliche Diskussions- und Streitkultur viel zu wenig zugestanden wird. Also die Tatsache, dass wir unterschiedliche politische Positionen haben können und haben dürfen und dann vielleicht trotzdem kooperieren, das ist kulturell noch viel zu wenig etabliert. Auch da braucht es einen Kulturwandel.
Und wir wollen gemeinsam nach Thüringen jetzt gucken. Dort setzen heute Nachmittag Rot-Rot-Grün und die CDU ihre Gespräche fort. Und der Ex-Ministerpräsident Bodo Ramelow hat ja vorgeschlagen, Christine Lieberknecht von der CDU, seine Amtsvorgängerin, solle Chefin einer technischen Übergangsregierung werden, um sozusagen dann zu Neuwahlen hinzuführen. Wir hören ihn mal ganz kurz, Bodo Ramelow.
Ich schlage eine technische Regierung vor, die aus drei Ministerinnen und Ministern besteht. Und ich habe den Vorschlag unterbreitet, Christine Lieberknecht zu bitten, dass sie sich für diese Phase von 70 Tagen zur Verfügung stellt, um mit einem Justizminister, mit einer Finanzministerin und einem Chef der Staatskanzlei gemeinsam die Aufgaben als technische Regierung zu lösen.
So, also Bodo Ramelow, was sagen Sie, Frau Haag? Ist das eine kluge Wolte von ihm gewesen, dieser Vorschlag?
Ich glaube, ja.
Ja?
Ich meine, es stand ja jetzt im Raum, wenn das, nachdem die AfD angekündigt oder vielleicht sogar angedroht hat, sie selbst würden dann Ramelow wählen, um zu verhindern, dass er Ministerpräsident wird, konnte er ja nicht mehr sicher sein, selbst wenn er mit der CDU ein Agreement hinbekommt, dass die CDU so viele Stimmen geben würde, dass die Stimmen der AfD nicht ausschlaggebend sein würden, wäre dennoch am Ende vielleicht der Schatten geblieben, dass die AfD ihn trotzdem mitgewählt hätte. Und um dem zu entgehen, finde ich das eine kluge Bewegung, weil, ich meine, die Situation ist so verfahren.
Absolut und, verfahren. Die Frage ist nur, was kommt bei Neuwahlen raus?
Naja gut, das ist natürlich, das spielt sicherlich auch eine Rolle. Das muss man ja jetzt auch nicht verschweigen, dass die Umfragewerte jetzt in den vergangenen zwei Wochen für die Linken und vor allen Dingen auch für Bodo Ramelow als Person stetig gestiegen sind, sodass die Linke und Ramelow davon ausgehen können, Neuwahlen sind nicht zu ihrem Schaden. Aber wer hat das Desaster das eingebrockt? Es sind nun mal FDP und CDU, die, man muss ja schon sagen, wissentlich und willentlich diese Situation durch ihr Abstimmungsverhalten herbeigeführt haben.
Aber Sie sagen also, man kann wirklich damit rechnen, dass die Neuwahlen dann klarere Mehrheitsverhältnisse bringen werden, denken Sie, und dass Herr Ramelow dann gewählt werden könnte, ohne die Stimmen der AfD. Gut, das ist tatsächlich Zukunftsmusik, aber jetzt im Moment können wir noch sagen, die FDP lehnt es ab, was Herr Ramelow vorschlägt. Erstaunlich, ne?
Ja, also das ist wirklich erstaunlich, jetzt zu sagen, ein weiteres der Demokratie abträgliches Manöver oder Taktik.
Das hat die FDP getwittert.
Wie die Formulierung jetzt gewesen ist, nachdem, wie gesagt, es ja die FDP ist, die der Demokratie einen wirklich nahezu irreparablen Schaden zugefügt hat mit ihrer Entscheidung, Kemmerich in den dritten Wahlgang zu schicken. Und nach allem, was wir jetzt wissen, ja eben nicht unwissentlich und nicht überraschend dann von der AfD mitgewählt worden ist. Das finde ich zumindest ein wenig unlauter, sozusagen jetzt zu versuchen, die Verantwortung wieder zurückzuspielen an Ramelow und die Linke.
Ja, ein wenig unlauter finde ich eine gute Formulierung in dem Zusammenhang. Wir wissen ja jetzt nicht genau, ob Frau Lieberknecht von der CDU dieses Angebot oder diesen Auftrag annimmt für diese Übergangsregierung, die technische. Es heißt, sie sei vor Verkündigung des Angebots auch gar nicht kontaktiert worden. Aber man weiß, Herr Ramelow und Sie verstehen sich gut. Also Ihrer Meinung nach sollte sie auf jeden Fall sagen, okay, so machen wir es.
Ja, also da bin ich mir nicht so ganz sicher. Also ich habe irgendwo gelesen, dass Ramelow und sie tatsächlich darüber gesprochen hätten, aber das ist ja wahrscheinlich zur jetzigen Sekunde auch Spekulation. Es gibt die Aussage, immer wenn es, wenn der Karren in den Dreck gefahren ist, wie man so sagt, dann werden die Frauen gerufen. So könnte man natürlich auch darauf schauen. Und jetzt mal unabhängig von Christine Lieberknecht, die wahrscheinlich wirklich die naheliegendste Kandidatin ist. Schließlich hat nicht zuletzt sie selbst bei der letzten Wahl 2014 gesagt, dass sie sich nicht, dass sie alles dafür tun wird, um nicht mit Stimmen der AfD gewählt zu werden. Also insofern wäre sie, denke ich, die richtige Person dafür. Technische Regierung ist ein Begriff, den ich jetzt heute zum ersten Mal gehört habe. Wie das dann wirklich konkret aussehen kann, das muss man sicherlich sehen. Ich finde, es ist ein Versuch wert.
Und es wäre dann, wie gesagt, die Frau, die den Karren, wie Sie sagen, aus dem Dreck ziehen könnte, eventuell Frau Lieberknecht. Wir werden natürlich hier in Deutschlandfunk Kultur weiter darüber berichten. Heute Nachmittag setzen also Rot-Rot-Grün und die CDU ihre Gespräche fort. Wenn es weitere Entwicklungen gibt, dann hören Sie bei uns diese Entwicklung. Weniger schön, wenn man nach New York schaut. Dort wird der Prozess um den Hollywood-Mogul Harvey Weinstein weitergeführt. Der geht heute in eine entscheidende Phase, dieser Prozess. Die Geschworenen nämlich, die 12 Laien, ziehen sich zurück ab heute zur Urteilsfindung. Wir hören mal, was Harvey Weinsteins Chefverteidigerin Donna Rotunnu dazu gesagt hat.
Wir sind zuversichtlich. Es sollte um Beweise gehen, nicht um Gefühle. Das ist kein Beliebtheitswettbewerb.
Ja, was wird ihm also vorgeworfen? Über 80 Frauen beschuldigen ihn der sexuellen Nötigung, teilweise auch der Vergewaltigung. Vor Gericht aber ging es jetzt nur um 2 Fälle. Ja, Frau Haag, wenn die Jury jetzt Weinstein verurteilt, ist das dann ein Urteil mit Symbolcharakter?
Ich denke schon, auch wenn jetzt, wie gesagt, von den 80 Anschuldigungen nur 2 erstmal gerichtsfest oder gerichtsfähig gewesen sind. Das ist ja generell ein Problem bei sexualisierter Gewalt, dass hier oft die Beweisfähigkeit sozusagen in Frage steht. Und das ist es natürlich auch hier gewesen, wenn wir über einen Kontext sprechen, der von extremen Abhängigkeiten, von extremen Hierarchieverhältnissen strukturell geprägt ist, dann haben wir natürlich auch eine Situation, in der es für diejenigen, die am, sag ich mal, oberen Ende der Abhängigkeitsbeziehung stehen, also in dem Fall Harvey Weinstein, vieles als normal erscheint, was die Frauen eben als Bedrängung, als Verletzung ihrer Selbstbestimmung, als sexuelle Gewalt, gar als Vergewaltigung nicht nur empfunden haben, sondern auch erlebt haben und es gewesen ist. Das ist was anderes. Damit ist es eben noch nicht gerichtsfähig. fest. Insofern stimmt in gewisser Weise, ist einerseits richtig, wenn die Verteidigerin sagt, ja, hier geht es um Beweise und nicht um Gefühle.
Und wenn die Schuld nicht zu beweisen ist, dann ist sie eben nicht zu beweisen und dann muss der Angeklagte freigesprochen werden.
Dann muss der Angeklagte freigesprochen werden, was nicht heißt, dass nicht Gewalt passiert ist.
Ja.
Dass sie lediglich juristisch nicht festgestellt werden kann.
Jetzt sind Sie Geschlechterforscherin, eben bewegen sich in feministischer Erkenntnistheorie. Es würde mich trotzdem noch mal interessieren, wie Sie das sehen. Wenn das Urteil jetzt fällt, wird das dann, also mal angenommen, er wird doch schuldig gesprochen, wird das dann dafür sorgen, dass bestimmte Strukturen generell in einer Gesellschaft nicht mehr geduldet werden?
Das wäre zu wünschen. Ich wage das nur begrenzt zu hoffen. Also wir haben im Jahr 2016 nach den Vorfällen auf der Kölner Domplatte eine Reform des Sexualstrafrechts hier in Deutschland erlebt, für die feministische Juristinnen viele, viele, viele Jahre gekämpft und gestritten haben, die dann im Jahr 2016 eben doch endlich umgesetzt wurde. Eine Reform, die durchaus in juristischen Kreisen, muss man auch dazu sagen, umstritten ist. Es gibt nicht wenige männliche Strafverteidiger, vor allen Dingen, die vor jeglicher Verschärfung von Strafrecht immer warnen. Dennoch würde ich sagen, ist sozusagen Strafrecht auch ein Mittel, um genau diesen symbolischen Wandel anzuzeigen, ob eine Verurteilung wie von Weinstein oder in anderen vergleichbaren Fällen schon diese Wirkung hat. Da bin ich mir nicht so ganz sicher.
Gut, aber das Strafrecht als Gesamtes, wie es angelegt ist, das, sagen Sie, ist eine Struktur, die helfen kann, gesellschaftliche Verhältnisse zu verändern. Aber wenn es denn dann gar nicht das Juristische sein soll, was wäre es denn dann, was das verändern könnte?
Naja, ich glaube, wir brauchen halt, das ist natürlich immer viel komplizierter sozusagen, als darüber nachzudenken, wie können wir rechtliche Normen verändern. Ist es, wie führen wir einen kulturellen, sozialen, gesellschaftlichen Wandel herbei, der vor allen Dingen die Verknüpfung, was wir in der Geschlechterforschung in den vergangenen Jahren mit dem Begriff der toxischen Männlichkeit beschrieben haben, also die Verknüpfung von Männlichkeit und Gewalthandeln, dass Gewalthandeln und sozusagen Übergriffigkeit auf den Körper von Frauen, man könnte fast mit der informationstechnischen Sprache sagen, sowas wie die Default-Position, also so die Normalposition.
Welche Position?
Die Default-Position.
Default.
Also sozusagen Default.
Okay.
Sozusagen die Normalposition, also die Standardeinstellung beispielsweise bei Computerprogrammen, die nennt man ja so. Also das wäre sozusagen eine kulturell stark verankerte Verknüpfung von Männlichkeit und Gewalthandeln haben, dass wir immer noch sehr stark etabliert ist, die Vorstellung, der Körper der Frauen gehört dem Mann.
Gut. Weiß ich nicht, wie stark tatsächlich diese Vorstellung noch etabliert ist. Und auch diesen Begriff toxische Männlichkeit sehe ich doch auch ein bisschen kritisch. Denn also als Mann toxisch bezeichnet zu werden, ist natürlich sofort gleich furchtbar. Dann ist man sofort in der Verteidigungshaltung und womöglich gar nicht mehr bereit zu sprechen, sich damit auseinanderzusetzen. Muss es dann wirklich begrifflich so deutlich oder so abwertend benannt werden?
Wir sprechen ja nicht von toxischen Männern, sondern von toxischer Männlichkeit und meinen mit Männlichkeit ein kulturelles Konstrukt, ein Bild, ein Stereotyp vielleicht auch, gegen das sich ja im Übrigen auch viele Männer selbst wenden und wogegen viele Männer selbst Politik auf unterschiedlichen Ebenen machen. Also es geht nicht darum, jeden einzelnen Mann und das Kollektiv, das soziale Kollektiv Männer gewissermaßen zu verurteilen oder haftbar zu machen, sondern eine bestimmte Vorstellung von Männlichkeit zu kritisieren. Und mit diesem, ja, in der Tat, das gebe ich zu, sozusagen mit diesem sehr scharfen Bild der Toxizität zu belegen, aber auch um deutlich zu machen, wie problematisch diese Vorstellung von Männlichkeit in der Tat ist. Wenn wir uns die Zahlen anschauen, wie viel sogenannte Beziehungstaten, die tödlich enden für die Frauen, wir jedes Jahr in diesem Land haben.
Wie viele sind es nochmal in Deutschland? Ich glaube, in Frankreich 100.
Ja, also auch hier ist es ungefähr jeden dritten Tag im Jahr wird eine Frau Opfer.
Ja, die Zahlen sind in der Tat sehr sprechend und sehr furchtbar. Also wir sprachen drüber anlässlich des Weinstein-Urteils, das erwartet wird in New York. Die Jury hat sich jetzt zurückgezogen. Mal gucken, wie es ausgeht. Man weiß ja nicht, wie lange das jetzt dauert. Das kann wenige Tage dauern, auch länger dauern. Das werden wir auch weiter beobachten. Amazon ist, wie wir wissen, eine sehr, sehr rentable Firma. Jeff Bezos ist der reichste Mann der Welt und der will jetzt was tun fürs Gemeinwohl. Er will spenden, nicht irgendeinen klitzekleinen Betrag, sondern einen größeren, nämlich 10 Milliarden US-Dollar für die Bekämpfung des Klimawandels. Kann man sagen, toll, Frau Haag, kann man aber auch sagen, naja, ist ja gut und schön, aber Amazon sollte erstmal selbst als Firma ökologischer, umweltfreundlicher werden. Und das sagen übrigens auch die Mitarbeiter, die sehen das sehr kritisch. Wie sehen Sie das?
Ja, genau, es gibt ja offenbar eine Gruppe innerhalb von Amazon, die das jetzt auch entsprechend schon kommentiert hat, dass Amazon vielleicht erst einmal, wie wir im Deutschen so schön sagen, sozusagen vor der eigenen Haustür kehren sollte, in dem Fall vielleicht sogar hinter der eigenen Haustür und das eigene Unternehmen entsprechend klima sozusagen neutral umzubauen. Für mich ist noch ein zweiter Aspekt wichtig. Wir haben das ja sehr häufig, dass gerade die sogenannten Superreichen, und ich glaube, Jeff Bezos gilt als der reichste Mann.
Ja, er gilt als der reichste.
Ich weiß jetzt nicht, wie viel 10 Milliarden, wie viel Prozent seines Vermögens das sind. Es werden jetzt, wird wahrscheinlich immer noch im einstelligen Bereich sein, nehme ich an. Ich persönlich finde Steuern eine gute Sache.
Weil, und er sollte ein paar Steuern zahlen, meinen
und
Sie?
Ich finde eher, dass diese großen multinationalen Unternehmen, die sich ja vor allen Dingen dadurch auszeichnen, dass sie versuchen, sich den Steuergesetzgebungen aller Länder so gut wie möglich zu entziehen, dass sie ordentlich Steuer zahlen und dann nämlich demokratisch gewählte Parlamente
darüber entscheiden, wie das Geld tatsächlich eingesetzt wird. Moritz Behrendt, geht es tatsächlich auch darum, dass Amazon Steuern zahlt? Ist das von anderer Seite auch schon jetzt formuliert worden?
Das wird immer wieder formuliert, weil Amazon die Steuervermeidung ja schon fast zu einer Kunstform erhoben hat. In den Jahren 2017 und 2018 hat das Unternehmen in den USA keinen Cent an Bundeseinkommenssteuer gezahlt. Im Gegenteil sogar noch Geld zurückbekommen, etwas mehr als 120 Millionen Dollar. Und auch bei allen anderen Steuerarten auf Ebene der Bundesstaaten sucht die Firma nach Schlupflöchern und Vergünstigungen. In Europa sieht es nicht viel besser aus. Bis 2015 unterlag Amazon einem für das Unternehmen sehr günstigen Deal mit Luxemburg. Da wurden sie dann später auch verdonnert, 250 Millionen, für Amazon nicht die Riesensumme nachzuzahlen. Danach, seither, zahlt Amazon die Steuern auf seine Gewinne in den jeweiligen Ländern, in denen sie diese Gewinne machen. Aber bei diesem Konzern geht es um Umsatz, um Wachstum und gar nicht so sehr um Gewinne. Das heißt, die Steuerzahlungen sind nicht so, so hoch.
Die Mitarbeiter sagen ja, Amazon müsse aufhören, den Klimawandel zu leugnen, beziehungsweise den Klimawandel leugnende Thinktanks zu finanzieren, so muss man, glaube ich, richtig sagen. Und aber auch so ganz konkrete Sachen, dass man sagt, die LKWs dürfen nicht mehr mit Diesel betrieben werden, sondern müssen halt eben elektrisch fahren. Und so müsse man sozusagen eine Vorreiterrolle beim Klimaschutz spielen. Das wäre glaubwürdiger als diese große Spende.
Wenn man ganz guten Willen hat und Jeff Bezos einen guten Willen zuschreibt, dann könnte es sein, dass er hier vielleicht ein Thema gefunden hat, weil es ist nicht die erste Ankündigung dieser Art. Bereits im September hat er angekündigt, Amazon soll bis 2030 klimaneutral sein. Da ist er weiter als andere Unternehmen. Und er hat auch versprochen und die ersten Schritte in die Wege geleitet, dass die Waren an den Kunden zunehmend mit Elektrofahrzeugen kommen, anstatt mit Diesellastern.
Das heißt, es gibt es schon.
Es ist auf dem Weg, es ist ein Versprechen, viel mehr ist es nicht. Und ob das wirklich mehr als ein Feigenblatt ist, da muss man wirklich gucken. Und es gibt ja diese Gruppe, Sie hatten sie angesprochen, Frau Haag, der Amazon-Mitarbeiter für Klimagerechtigkeit, die haben auch noch ein anderes Problem. Die sagen, es gibt im Unternehmen Personen, die sich offen gegen die Klimabilanz des Unternehmens aussprechen und denen wurde mit Kündigung gedroht. Das steht auch noch im Raum.
Ja, das wäre ja auch ohnehin noch ein zweites Thema. Ich meine, Amazon ist ja schließlich auch berühmt, berüchtigt für seine extrem schlechten Arbeitsbedingungen, die Arbeitsverhältnisse, soziale Absicherung etc. pp. Also da hat Amazon ja im Grunde genommen viele, viele Baustellen. Ich ich kenne jetzt die Details sozusagen dieser Ankündigung, dieser Spende nicht genau. Oft ist es ja so, dass Unternehmen, wenn Amazon jetzt keine Steuern, ohnehin schon keine Steuern zahlt, dann macht es vielleicht auch keinen Unterschied. Aber oft ist es ja so, dass über diesen Umweg Geld in Stiftungen zu geben, das eine weitere Möglichkeit ist, sozusagen Gewinne
Indem man wieder weniger Steuern zahlen muss, weil man hier sozusagen seinen Gewinn ein bisschen schmälert.
Also da könnte man eher sagen, warum investiert Bezos nicht seine Gewinne darin, das Unternehmen klimaneutral umzubauen und sozial gerechte Arbeitsverhältnisse
anstatt Spenden abzusetzen.
Keine Gewerkschaften etc. Also auf Fragen von Mitbestimmung, da liegt ja vieles, vieles im Argen im Amazon-Konzern.
Das stimmt mit Sicherheit, aber ganz außer Acht lassen darf man, glaube ich, nicht sozusagen den kulturellen Unterschied, den die USA zu Deutschland haben, diese Idee des Philanthropen, dass das Geld beim Staat nicht gut aufgehoben ist, selbst wenn der Staat Gutes tut, dass man das lieber selbst in die Hand nimmt. Das darf man nicht ganz außen vor lassen, glaube ich.
Das ist ja auch bei Bill Gates so, bei Microsoft und seiner Stiftung. Gibt es da Parallelen, Moritz Behrendt?
Ja, es gibt Parallelen im Grundsätzlichen. Allerdings hat Bill Gates viel, viel früher angefangen, hat sein Thema schon gefunden. Bezos hat bis 2018 eigentlich wenig getan. Man kann aber so sagen, auch Bezos Engagement kommt in mancher Hinsicht der Allgemeinheit zugute. Es gibt ein Beispiel, die Washington Post, da hat er sehr viel Geld reingesteckt. Und die Zeitung hat wieder zu alter Relevanz gefunden, auch dank des Geldes von Jeff Bezos. Und wie kritisch die Washington Post ist, das konnte man jetzt heute auch sehen, die Ankündigung, dass er 10 Milliarden spenden soll, wurde sehr, sehr kritisch aufgegriffen in der Zeitung.
Mhm. Vielen Dank für diese Recherchen, Moritz Behrendt hier im Studio. Und Sabine Haag bleibt noch ein bisschen. Und worüber wir jetzt sprechen wollen, ist auch ein anderer Schnack, ist nämlich ganz weit weg. Das ist der Pluto. Vor 90 Jahren ist er entdeckt worden. Zuvor hatte man ihn schon gesucht und war eigentlich schon fast sicher, dass es da noch einen neunten Planeten geben musste. Weiter weg noch als der Neptun. Und dann ist er entdeckt worden, war als neunter Planet sozusagen tituliert. Dann aber 2006 hat er, wurde runtergestuft auf einen Zwergplaneten. Frau Haag, Sie sind Geschlechterforscherin, sind Sie auch Sternenkundlerin, zumindest hobbymäßig?
Nein, das kann ich jetzt nicht ernsthaft für mich reklamieren. Ich meine, wie alle Menschen freue ich mich darüber, einen klaren Himmel zu haben, was wir in unserem Land ja öfter haben, aber wenige Orte mit so wenig Lichtverschmutzung, dass wir wirklich Sterne substanziell sehen können. Aber ich bin als Kind und Jugendliche, und das hat sich bis ins Erwachsenenalter eigentlich gehalten, ein großer Fan der Serie Raumschiff Enterprise gewesen, Star Trek, die ja sozusagen mit dieser Idee, fremde Welten jenseits unseres eigenen Planeten zu erkunden.
Naja, wenn man jetzt auf den Pluto reisen wollen würde, dann bräuchte man lang. Der ist ja zwischen 4 und 7 Milliarden Kilometern von der Sonne entfernt. Man braucht viele Jahre, ich weiß nicht, wie lange, um da hoch zu reisen. Er braucht auch lange, um die Erde zu umkreisen, nämlich 250 Jahre, weil er eben so weit weg ist. Ich habe nochmal recherchiert, ich interessiere mich also ganz kleines bisschen dann doch für die Astrologie, die ja eigentlich Scharlatanerie ist, aber trotzdem, und da wird er gleichgesetzt mit oder steht für Macht und Ohnmacht, entspricht mythologisch dem Hades, dem Totenreich und dem Gott der Unterwelt. Meinen Sie, dass ein Planet so etwas tatsächlich symbolisieren kann?
Naja, Planeten können wie alle Dinge, also auch alle Dinge, die wir selbst geschaffen haben, alles symbolisieren, was wir ihnen zuschreiben. Und die menschliche Erfindungsgabe, der menschliche Geist ist ja mindestens so unbegrenzt, wie es das Universum ist. Insofern, denkbar und für mich auch plausibel, dass in dem Fall Pluto für den Hades, für Macht, Ohnmacht
steht. Warum?
Vielleicht, weil es ein offenbar, ich kenne mich damit wirklich zu wenig aus, aber wenn es der Stern ist, nach dem lange gesucht wurde, der so weit weg von uns ist, dass es ja im Grunde genommen wirklich nicht vor- und darstellbar ist, ihn jemals zu erreichen. Ich meine, der Hades, die Unterwelt, ist jetzt etwas, was wir was uns droht, dass wir es erreichen können, je nach Lebenswandel, wo es uns sozusagen dann.
Und auch je nach Glauben, ob es den ja, wirklich gibt,
genau,
den Hades.
Genau, genau. Aber dennoch ist es natürlich auch ein Ort, den wir für unerreichbar halten oder wo wir, den wir nicht erreichen wollen. Also da kann man sich vieles vorstellen, aber ich bin da jetzt sozusagen auch nicht bewandert
ich
genug.
Ich auch nicht bewandert, aber es ist ein interessantes Thema, sich tatsächlich mit solchen fernen Planeten zu beschäftigen. Genau. Heute, also vor 90 Jahren, ist er entdeckt worden, der Pluto. Ja, und hier war zu Gast, ist noch zu Gast Sabine Haag von der TU Berlin, Soziologin. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Bis zum nächsten Mal.